Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, hört mal genau hin. Wir richten den Blick nach außen, statt uns nur mit uns selbst zu beschäftigen. Wir richten den Blick nach außen, statt uns nur mit uns selbst zu beschäftigen. Habt ihr das schon mal gehört? Einige erinnern sich. So lautet der Visionssatz, für den sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kirchengemeinderätinnen und Räte entschieden haben bei diesem Wochenende, wo wir uns auf den Weg gemacht haben, einen Visionssatz für unsere Kispel-Kirchengemeinde zu formulieren. Was heißt es eigentlich konkret? Wie könnte eine Umsetzung dieses Visionssatzes denn aussehen? Das haben wir uns als Kirchengemeinderatsgremium in unserer letzten Sitzung überlegt und dann in Kleingruppen darüber gesprochen, uns ausgetauscht, diskutiert und aufgeschrieben. Als ich mich begann vorzubereiten auf diesen Gottesdienst, dachte ich, dieser Predigttext gibt eine Antwort auf diese Frage, wie dieser Visionssatz denn umgesetzt werden könnte. Ich lese aus Markus Kapitel 2 diese Geschichte von dem Levi, dem Zolleinnehmer. Jesus ging wieder hinaus zum See, die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus. Der saß an seiner Zollstation. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Da stand Levi auf und folgte ihm. Später war Jesus bei ihm zu Hause zum Essen. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, aßen mit Jesus und seinen Jüngern. Es waren inzwischen viele, die Jesus folgten. Die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass Jesus mit Leuten, die als Sünder galten und mit Zolleinnehmern aß. Da sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und gab ihnen zur Antwort, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Levi heißt der Mann, um den es heute Morgen geht. Er war ein Zöllner, aber nicht so ein Zöllner, wie wir das kennen. Menschen, die korrekt sind, verlässlich, denen man vertrauen kann. Levi, der war ein Zollunternehmer in dieser Stadt Kapernaum. Einer, der am Zoll seine Geschäfte machte. Und zwar so, dass für ihn was dabei heraussprang. Der Levi ist dabei reich geworden, sehr reich, aber auch unbeliebt. Er ist wohlhabend geworden, aber auch einer, dem man aus dem Wege ging. Wir könnten ihn heute vielleicht vergleichen mit irgendeinem rücksichtslosen Immobilienhai oder einem habgierigen Investmentbanker oder einem brutalen Mitglied irgendeiner mafiösen Gruppe. Rücksichtslos, wenn nötig, brutal, gewissenlos. Einer, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. So einer war der Levi. Und dieser Levi war nun Jesus begegnet. Der Levi erlebt eine, ich habe es mal so genannt, Blitzbekehrung. Ein Ausleger schreibt zu dieser Geschichte: Glaube auf den ersten Blick. Jesus kommt da vorbei an dieser Zollstation, er ruft diesen Levi und der steht auf und folgt Jesus nach. Und von da an war im Leben des Levi nichts mehr, wie es vorher war. Eine Hammergeschichte, oder? Wir hören überhaupt nichts von der Vorgeschichte, ob der Levi zufrieden oder unglücklich war, ob der gerade in einer Krise steckte, ob der einsam war und drunter litt. Von all dem erfahren wir nichts. Nur das steht da. Und wir lassen es einfach mal dabei. Eben Glaube auf den ersten Blick. Wenn Jesus ruft, dann öffnet sich das Herz eines Menschen. Und dann gibt es nur das eine: aufstehen und folgen, wenn Jesus ruft. Also, das war die Geschichte des Levi, schnell erzählt, hier in einem Vers. Aber mir geht es heute Morgen um den zweiten Teil dieser Geschichte. Und das hat was mit unserem Visionssatz zu tun. Das Leben des Levis ändert sich, und zwar ziemlich radikal. Jetzt müssen wir uns das vorstellen, der Levi ist jetzt zusammen mit diesen Jesus-Leuten. Der hört jetzt diese Geschichten, die Jesus erzählt und diese Predigten, die Jesus hält. Und dieser Levi freundet sich jetzt nach und nach an mit diesen neuen Kameraden, dem Jakobus, dem Johannes und dem Petrus. Und stellt euch das nicht so einfach vor. Die hatten nämlich ziemliches Misstrauen gegen diesen Levi. Die kannten ja den alten Levi. Und dann lernt dieser Levi seltsame Dinge, zum Beispiel beten oder Lobpreislieder singen. Ich weiß nicht, ob die damals schon miteinander gesungen haben, aber denk schon. Eine ganz neue Welt und doch irgendwie fremd. Und in all dem muss Levi nachdenken. Ist doch klar. Was passiert jetzt eigentlich mit meiner alten Firma? Und dabei kommen ihm auch seine alten Weggefährten, seine Freunde und Partner in den Sinn. Menschen, mit denen er bis dahin sein Leben teilte. Zum Beispiel dieser Aaron, der jeden Abend dort an der Zollstation die Kasse gemacht hat. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht, kann man sich denken. Oder der Jakob, mit dem er schon drüber nachgedacht hat, ob sie nicht eine Filiale in Tiberias bald eröffnen. Oder der David, um dessen kleinen Sohn sie gemeinsam gebankt hatten, als der so schwer krank war. Oder den Josef, der Schlitzohr, der immer einen coolen Spruch drauf hatte. Sie hatten miteinander gearbeitet, wirklich hart gearbeitet. Sie haben zusammen gefeiert, richtig die Sau rausgelassen. Sie hatten miteinander gebechert, also richtig gebechert. Und sie hatten gemeinsam diese verächtlichen Blicke dieser anderen Menschen in Kapernaum ertragen. Und sie hatten gemeinsam Geld verdient, richtig viel Kohle. An diese seine Freunde musste der Levi natürlich denken. Was wird jetzt aus denen? Die haben nicht erlebt, was ich erlebt habe. Bei denen ist Jesus nicht vorbeigekommen und hat sie gerufen. Die kennen gar nicht diese Erleichterung, nicht mehr verachtet zu werden von allen Leuten. Die kennen gar nicht das Ende dieser Scham. Die kennen auch nicht die Freude, die er jetzt erlebt, all das Schöne und Neue, die kennen nicht diese Freude eines Neuanfangs mit Jesus. Die kennen auch nicht diese völlige Umwertung aller Werte, dass einem plötzlich völlig egal ist, was einem früher so sehr wichtig war. Die kennen das alles nicht. Und Levi denkt nach, die sind gar nicht gewarnt vor einem Leben ohne Jesus. Was wird aus denen denn jetzt, meinen Freunden und Bekannten? Und dann hat Levi diesen echt schrägen Einfall. Er richtet seinen Blick nach außen und dreht sich nicht nur um sich selbst in dieser neuen Jüngerschar. Er, der Levi, lädt ein zu einem richtig großen festlichen Abendessen. Noch einmal lässt er auftischen, wie er es von früher gewohnt war. Den frischen Fisch vom See. Ich stelle mir vor, vielleicht Zander an Golanfrüchten, Erdbeeren und Orangen. Natürlich der Wein aus Rom, frisches Brot aus Tiberias, Süßigkeiten aus Damaskus. Wie er es halt gewohnt war und wie er es sich auch leisten konnte. Und bei all dem ging er ein hohes Risiko ein. Er lädt seine alten Freunde ein und die neuen dazu. Er lädt den Aaron, den Jakob, den David und den Josef ein, aber auch Jesus mit dem Petrus und dem Johannes und dem Jakobus und so weiter. Und er fragt sich natürlich, wird Jesus überhaupt kommen in diese Gesellschaft, zu so einem Essen in Saus und Braus? Levi weiß, das kann ziemlich peinlich werden. Was werden die überhaupt für Gesprächsthemen haben? Na, meine Leute werden über Geld reden und wie man Geld macht. Und die werden über Frauen reden und was sie da so erlebt haben. Wie peinlich kann das werden? Hoffentlich hält der Johannes seinen Mund. Hoffentlich lässt der Petrus nicht ab über die Zöllner und ihre Geschäfte. Was für ein Risiko. Was sollten die denn miteinander für Themen finden zum Reden? Über das Wetter in Kapernaum im Sommer brauchst du nicht reden. Das ist jeden Tag einfach heiß. Und über Fußball konnten sie auch nicht sprechen. Das gab es ja noch nicht. Also über was? Ich vermute, der Levi war ziemlich aufgeregt, voller Spannung und Sorge, wie das wohl werden wird. Und dann kommen die Gäste, die alten Freunde, ja, und tatsächlich einige wichtige, fromme Leute aus dem Städtchen, Schriftgelehrte, die früher einen großen Bogen um den alten Levi gemacht hätten. Und tatsächlich, zum Glück, kam auch Jesus mit seinen Jüngern. Und man hat sich gegenseitig bekannt gemacht. Es war am Anfang etwas zögerlich und steif, aber langsam ging das Geplauder los. Man hat die kritischen Themen ganz bewusst mal ausgespart, auf beiden Seiten, und irgendwie ins Gespräch gefunden. Und tatsächlich entwickelte sich eine ganz angenehme Atmosphäre. Da hat man gemeinsame Bekannte entdeckt. Man erinnert sich an Jahre in der Synagogenschule. Man war in der gleichen Klasse, hatte die gleichen Lehrer und die gleichen Dinge mit denen erlebt. Da waren zwei doch tatsächlich in der gleichen Nachbarschaft groß geworden, obwohl dann ihre Wege in ganz unterschiedlichen Richtungen gingen. Und natürlich kamen sie auf das Stadtgespräch in Kapernaum, die Heilung dieses Gelähmten, den da einige Freunde durch eine Zimmerdecke runtergelassen haben. Davon hatten die Zöllner natürlich auch was mitbekommen. Und Levi sitzt da und dem kommen fast die Freudentränen, dass sich das jetzt so gut entwickelt hat. Und dann passiert's doch. Die 10-mal Frommen, so nenne ich sie einfach mal, die Schriftgelehrten, die mischten diese Runde auf. Nicht ganz offen, sondern eher so hinter vorgehaltener Hand. Sie fühlen sich eben doch irgendwie am falschen Ort. Sie machten nicht dem Levi, aber diesen Jesusleuten Vorwürfe. Die religiöse Ordnung war für sie von größter Bedeutung. Es gab eben Grenzen, die einzuhalten waren, die man nicht überschreiten sollte. Ekelschranken. Das war einfach ein unpassendes Milieu. Ein glaubensfeindliches Umfeld. Sie saßen da mit Leuten zusammen, die, naja, wir wollen nicht in die Einzelheiten gehen, Sünder waren. Und da wollten sie nicht sein und da sollte auch Jesus nicht sein. Und jetzt, wie reagiert Jesus? Wie reagiert Jesus? Jesus tut nicht so, als hätten diese 10-mal Frommen Unrecht. Ja, das sind Menschen mit schwierigen Lebensgeschichten, die einiges auf dem Kerbholz haben und von Gott im tiefsten Grunde nichts wissen wollen. Das sehen beide, Jesus und die 10-mal Frommen, und doch sehen sie nicht dasselbe. Die 10-mal Frommen sehen hoffnungslose Fälle, unverbesserliche, Leute, mit denen man nichts zu tun haben sollte, die dem Glauben feindlich gesinnt sind. Und Jesus sieht, wie sehr Gott genau diese Männer liebt. Er sieht dasselbe, hoffnungslose Fälle, aber er sieht sie mit tiefem Erbarmen. Er sieht sie mit Mitgefühl. Er sieht sie mit Trauer über so viel verlorenes Leben. Er sieht sie ohne Verachtung. Und er sieht sie mit Hoffnung. Mit Hoffnung, was aus diesen Männern werden kann. Versteht ihr? Die sehen dasselbe, die 10-mal Frommen und Jesus, und doch nicht dasselbe. Und das hat Gründe. Dahinter steckt eine Haltung. Die 10-mal Frommen wollen Gott eine Freude machen, indem sie die Grenzzäune hochziehen und tiefe Gräben schaffen. Und Jesus dagegen, der weiß, dass Gott sich nur dann freut, wenn diese Grenzzäune fallen und wenn die Gräben nicht mehr trennen. Die 10-mal Frommen, die stehen für die Frömmigkeit der Trennung. Sie leben und handeln auf Abstand mit denen, die nicht ins Bild passen. Die schrägen Vögel, denen man besser nicht vertraut. Und Jesus steht für Frömmigkeit der Grenzüberschreitung, ohne falsche Anpassung, ohne Verharmlosung, aber mit Erbarmen. Mit Erbarmen. Hier sind die Richter und dort ist der Arzt. Hier sind die selbstgewissen Gerechte und dort der Erbarmer über Sünder. So erzählt uns Markus diese Geschichte. Und jemand hat diese Geschichte jetzt weiter gesponnen. Und das zitiere ich einmal und lese ich vor. Ich stelle mir vor, dass irgendwann die Gäste gegangen sind. Es ist schon spät und Levi bringt Jesus noch zur Tür. Man hört das Geklapper in der Küche, draußen zirpen die Grillen. Levi ist tief bewegt und er sagt zu Jesus: Jesus, ich möchte mich bedanken, dass du heute gekommen bist. Und es tut mir unendlich leid, dass ich dich in eine so peinliche Lage gebracht habe und dass du wahrscheinlich noch mehr Probleme haben wirst nach diesem Abend. Aber Jesus legt dem Levi die Hand auf die Schulter und sagt: Levi, lass gut sein. Es ist alles in Ordnung. Das ist Kinderkram. Ich muss noch durch ganz andere Dinge durch. Aber ich will dir eines sagen, Levi. Ich danke dir, dass du deine alten Freunde nicht vergessen hast. Bitte bleib dran. Kümmere dich um sie. Und ich danke dir auch, dass du etwas gewagt und riskiert hast. Ich bin so stolz auf dich, dass du mich mit deinen Freunden zusammengebracht hast. Und wenn du je wieder solch ein Fest feiern willst, dann zähl auf mich. Ich werde dabei sein. Wir richten den Blick nach außen, statt uns nur mit uns selbst zu beschäftigen. Könnte die Einladung, das Vorgehen des Levi uns ein Vorbild sein? Eine moderne Definition von Mission lautet: die Menschen, die wir lieben, zusammenbringen mit Jesus, dem wir folgen. Die Menschen, die wir lieben, zusammenbringen mit Jesus, dem wir folgen. Geht auf den John Ottberg zurück. Das hat Levi getan. Und Levi tut es nicht, weil ihn irgendjemand dazu verpflichtet hätte. Er tut es auch nicht, weil er die Gemeinde in Kapernaum vergrößern wollte. Er folgt keinem Druck, nicht etwa einer Aufforderung des Professors Simon Petrus oder so. Er tut es, weil das einfach für ihn das Naheliegendste war. Er liebt doch seine Freunde. Er folgt Jesus. Also muss er das doch zusammenbringen. Und er fühlt, dass Gottes Herz genau dafür schlägt. Levi weiß, das ist das Größte, was er seinen Freunden schenken kann. Es kostet Mut und er hat es gewagt. Er bringt Jesus-Leute und seine alten Freunde zusammen. Er selbst kann ja nicht predigen, noch nicht. Er würde vieles durcheinander bringen, aber er kann diesen Kontakt herstellen. Das könnte ich oder könntest du auch. Zum Beispiel mit einer Einladung zum nächsten Männervesper oder zu einer Einladung für diesen Ehepaarabend in der nächsten Woche oder diesen Valentinsgottesdienst in der nächsten Woche. Die Menschen, die wir lieben, zusammenbringen mit Jesus, dem wir folgen. Amen.